Jahrzehntelang lautete das Erfolgsrezept der deutschen Wirtschaft maximale Effizienz. Alles wurde dort produziert, wo es am billigsten war. Lagerhaltung galt als Geldverschwendung und globale Lieferketten waren die Lebensadern des Wohlstands. Doch diese Ära der Friedensökonomie geht gerade zu Ende. Unter den Eindrücken globaler Krisen und geopolitischer Spannungen vollzieht sich in den Werkshallen und Vorstandsetagen ein radikaler Kurswechsel. Begriffe wie Kriegstüchtigkeit und Resilienz ersetzen das alte Just-in-Time-Prinzip. Plötzlich bauen Küchenroboter-Startups Feldküchen für Soldaten und Outdoor-Marken schneidern Uniformen. Wird Deutschland gerade zu einer Festungswirtschaft und was bedeutet dieser Umbau für uns alle? Dazu ist jetzt bei mir mein Konterfunk-Kollege, der Wirtschaftsjournalist Oliver Stock. Hallo Oliver.
Hallo Stefan.
Oliver, derzeit scheinen die Grenzen zwischen ziviler Industrie und Verteidigung ein bisschen zu verschwimmen. Was sind denn nun die erstaunlichsten Beispiele für Unternehmen, die plötzlich ins Rüstungsgeschäft einsteigen?
Ja, du hast ja ein paar eben genannt. Es gibt jede Menge und man kann sich umgucken, von Großkonzern bis Mittelstand und auch selbst kleinere Unternehmen schwenken gerade um. Vielen wird vielleicht der Mittelständler Kärcher ein Begriff sein. Das sind diejenigen, die mit Reinigungsgeräten und Hochdruckgeräten die Männerherzen erfreuen. Die machen inzwischen auch Feldküchen, die machen inzwischen ganze Feldlager. Sie sorgen dafür, dass diejenigen, die in einer Kampfhandlung verwickelt waren und eventuell ABC-Verunreinigungen mit chemischen Waffen verunreinigten, dass die gereinigt werden können. Sie bauen also spezielle Duschen. Und das, was früher so ein Ausnahmegeschäft für Kärcher gewesen ist, ist inzwischen ein großer, gut sortierter Bereich, der ganz wesentlich zum Umsatz beiträgt. Das ist aber eben nur ein Beispiel. Du selber hast ja eben auch andere genannt.
Schauen wir uns das an, wie das ganz konkret passiert. Nehmen wir als Beispiel das Startup Circus Group. Wie wird denn jetzt aus einem Roboter für die Betriebskantine plötzlich ein militärisches Logistiksystem? Da muss ja irgendjemand den ersten Schritt machen.
Ja, das ist ganz spannend. Circus ist ein Unternehmen, was sich vorgenommen hat, Kantinen zu bauen, die vollautomatisch kochen. Also ich habe mir das mal angeguckt. Das sind lauter Kochroboter, so richtig mit Armen und Rührschüsseln. Und links kommen die Zutaten rein und rechts kommen die Spaghetti raus. Das Ganze ist gedacht für Großküchen, für Krankenhausküchen, überall da, wo viele, viele tausend Essen ausgegeben werden. Da sind diese robotergetriebenen Küchen sehr, sehr praktisch und sparen viel Geld. Und was dort passiert ist, hat mir der Chef so beschrieben: Die NATO ist auf dieses Unternehmen zugekommen und hat gesagt, wir brauchen in einer Kampfsituation auf dem Schlachtfeld, brauchen wir natürlich Logistik und es geht vor allen Dingen darum, dass wir auch die Soldaten gut versorgen können, und bau uns doch mal so eine Küche in einen Container ein, den wir mit dem Hubschrauber abwerfen können. Und genau das haben die dann gemacht und genau das ist inzwischen zu einem auch höchst erfolgreichen Geschäftsbereich bei Circus geworden. Mir hat der Zirkuschef zum Beispiel gesagt, dass sämtliche Mitarbeiter aus Russland, die sie im Unternehmen hatten, an dieser Entwicklung nicht beteiligt sein durften. Die hatten die nötigen Sicherheitszertifikate, die dafür nötig waren, einfach nicht dabei.
Du hast Kärcher erwähnt, es gibt weitere Traditionsnamen wie Schöffel. Nun ist es ja durchaus eine Aufgabe eines Unternehmens, sich gelegentlich auch mal neu zu erfinden, wenn es nicht mehr so läuft. Ist das bei diesen Unternehmen ein reiner Überlebenskampf in schwierigen Zeiten oder eine strategische Neuausrichtung?
Ich würde es so einsortieren, dass aus einem Überlebenskampf in schwierigen Zeiten oder jedenfalls den Druck, sich zu verändern und sich dieser Wirtschaftsflaute irgendwie anzupassen und ihr zu entgehen, ein neues Geschäftsfeld entstanden ist, eben irgendwie beim Thema Rüstung und Verteidigung dabei zu sein und sich das als höchst lukrativ herausstellt. Das ist ja so, dass sämtliche europäischen Staaten ihre Rüstungsausgaben, Verteidigungsausgaben massiv nach oben gefahren haben. Davon profitieren natürlich die Unternehmen und stellen inzwischen ihre Produktion entsprechend um. Die berühmtesten Beispiele sind bei Konzernen dann die großen Autohersteller, die prüfen, ob sie nicht statt Autos besser Panzer bauen. Das ist soweit noch nicht, aber du hast eben Schöffel erwähnt, wo aus Autobekleidung, einem erfolgreichen Geschäftszweig, doch ein zweiter hinzugekommen ist und eben jetzt Uniformen genäht werden. Das Gute an solchen Aufträgen ist, dass sie meistens staatlich garantiert sind und auch irgendwann entsprechend bezahlt werden. Das Schlechte daran ist, irgendwann sind sie vorbei und dann kann man als Unternehmer schlecht sagen, okay, dann kommt wieder was Neues. sondern diese Aufträge sind einfach begrenzt und lasten jetzt erstmal solche Fabriken aus. Aber wenn sie nicht gebraucht werden, die Waren, die da hergestellt werden, dann sind sie in 3-4 Jahren auch vorbei, diese Aufträge.
Im Moment lässt sich damit also Geld verdienen, das ist ja nachvollziehbar bei Unternehmen. In der Wirtschaft kursiert nun der Begriff der Kaltstartakte, der eigentlich von der Bundeswehr stammt. Was genau ist da gemeint? Was planen Unternehmen für den Moment, in dem gar nichts mehr geht?
Da geht es darum, dass die Unternehmen sich natürlich darauf vorbereiten müssen, was passiert, wenn hier der Kriegsfall ausgerufen wird. Was passiert, wenn plötzlich innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen zahlreiche Mitarbeiter ausfallen, weil sie einberufen werden, weil sie als Reservisten dienen müssen und im Zweifelsfall irgendwo in Kampfhandlungen verstrickt werden. Was passiert, wenn Lieferketten nicht nur kurzfristig unterbrochen sind, sondern einfach gar nicht mehr einzuhalten sind und nicht zu erkennen ist, wann sie wieder instand gesetzt werden können? Was passiert, wenn Energiekosten nicht nur wie jetzt mal eben um 100% steigen und das für eine absehbare Zeit, sondern unabsehbar unbezahlbar werden? Das sind alles Dinge, die müssen Unternehmen vorbereiten. Sonst ist ihr eigenes Überleben in solchen Kriegsfällen nicht garantiert. Und daran sitzen jetzt alle Unternehmen. Ich habe mit vielen gesprochen, die dann einräumen, ja, das sind die Themen, die im Moment hier vorbereitet werden.
Wo steht denn diese Vorbereitung? Wie bereitet man eine Fabrik darauf vor, dass die Hälfte der Belegschaft plötzlich fehlt? Gibt es da wirklich griffige Maßnahmen?
Eine Methode ist natürlich auf jeden Fall, den technologischen Fortschritt stärker zu nutzen, also auf eine Produktion umzustellen, wo weniger von vielen Menschenhänden abhängig ist, sondern mehr von Maschinen abhängig ist, die im Zweifelsfall auch laufen, wenn der Mensch keine Zeit hat. Eine andere Möglichkeit, von der wird inzwischen ausgiebig Gebrauch gemacht, ist einfach größere Lagerbestände zu halten, so dass man nicht darauf angewiesen ist, Ersatzteile oder eben Rohstoffe, Grundstoffe für die Produktion just in time zu bekommen, sondern sie für just in case sozusagen vorzuhalten. Das Ganze ist natürlich aufwendig. Das ist aufwendig, das kostet. Und du hast es ja ganz am Anfang in deiner Anmoderation auch gesagt, dieser Trend, der seit Jahrzehnten in der Wirtschaft zu beobachten war, also sich just in time zuliefern zu lassen, alles so auf den Punkt hinzukriegen, dass man möglichst wenig im Lager beiseite legen muss und aufheben muss, das ist vorbei. Und am Ende macht es das natürlich teurer. Das sind einfach die Kosten, die wir haben, weil die Welt unsicherer geworden ist, weil Kriege in der näheren Umgebung stattfinden. Umgekehrt kann man auch sagen, dass es vorher billiger war. Das war so eine Art Friedensdividende, die wir eingefahren haben, ohne uns wahrscheinlich Gedanken zu machen, dass das gerade so ist.
Selbst die Bahn wird Teil der militärischen Planung. Muss man sich in Deutschland daran gewöhnen, dass ziviler Güterverkehr im Ernstfall innerhalb von Stunden ganz einfach der NATO unterstellt wird?
Das ist sicherlich so. Deutschland ist, und das vergisst man immer, ist das Aufmarschgebiet und Logistikgebiet für die NATO. Es ist das bevölkerungsreichste Land in Europa. Es ist ein verhältnismäßig großes Land und die gesamte NATO-Logistik läuft über Deutschland. Deutschland ist da eine Drehscheibe für all die Güter, aber auch die Menschen, die transportiert werden müssen. Und deswegen sind insbesondere die Logistikunternehmen intensiv in diese Vorbereitung eingebunden. Die Deutsche Bahn ist natürlich dabei, vor allen Dingen die DB Cargo, also der Güterverkehrszweig, ist dabei. Die sind darauf vorbereitet, innerhalb von Stunden zusätzliche Lokführer bereitstellen zu können, die dann die entsprechenden Züge in die entsprechenden Gebiete fahren können. Die haben spezielle Wagen, mit denen sich das notwendige Gerät transportieren lässt. All das ist geplant, teilweise geübt und auf jeden Fall inzwischen einfach denkbar und vorstellbar und ein Stückchen weiter in die Realität gerückt, als wir das noch vor 2-3 Jahren überhaupt uns im Kopf ausmalen konnten.
Ursula von der Leyen auf der EU-Ebene und Boris Pistorius in Deutschland, die fordern ja diese Kriegstüchtigkeit offen ein. Da liegt der Verdacht nahe, dass dieser Umbau auch durch staatliche Verträge und EU-Strategien subventioniert wird. Ist das der Fall?
Naja, subventioniert heißt in dem Fall, dass diese Kriegstüchtigkeit, das ist ja auch ein Wort, was auch früher undenkbar gewesen ist, aber davon hat er heute von gesprochen. Also diese Kriegstüchtigkeit muss natürlich bezahlt werden. Sie wird einerseits bezahlt dadurch, dass alle Staaten, Deutschland ganz besonders, aufrüsten und natürlich ein riesiges Potenzial, ein riesiges Geldvermögen geschaffen haben, sich geliehen haben, um diese Aufrüstung zu bezahlen. Und auf der anderen Seite, wenn die EU sowas fordert und wenn sie diese Kriegsfähigkeit herstellen will, dann ist sie auch gefordert, bei der notwendigen Infrastruktur mitzumachen und entsprechende Programme für Infrastruktur, die jetzt darauf geprüft werden, ob sie in einem Kriegsfall auch das hergeben, was man sich von ihnen verspricht, die werden natürlich auch unterstützt.
Man hat jedenfalls den Eindruck, dass Wirtschaft und Politik jetzt plötzlich miteinander marschieren. Verabschiedet sich Deutschland endgültig von der Idee einer globalisierten Friedensökonomie? Ist das am Ende?
Das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr das, wonach die Unternehmen handeln und wonach die Politik strebt. Ich denke, wenn man reinguckt in die Unternehmen, dann haben sich die längst darauf eingestellt. Es gibt ganze Beratergruppen, große Konzerne, die sich auf die Beratung von Unternehmen und die Vorbereitung von Unternehmen für Kriegszeiten spezialisiert haben. Wir müssen uns davon verabschieden. Deutschland ist dabei, das zu tun. Die EU, die ist ebenfalls dabei, das zu tun. Und es ist eine bittere Einstimmung auf eine Realität, die aber in Wahrheit natürlich immer auch so schon stattgefunden hat, bloß es hat sich keiner eingestanden. Und dieses Ende des Friedens, den man genießen konnte, den man vor allen Dingen sich finanziell vergolden lassen konnte, von dem Deutschland so profitiert hat, ohne dass das hier jemals groß thematisiert worden ist, das ist eben vorbei. Und das ist auch etwas, was am Ende unsere Konjunktur und unsere Wirtschaft natürlich mehr belastet, als dass es ja nutzt. Wir haben eben darüber gesprochen, dass unglaublich viel dort investiert wird. Aber man muss sich auch vorstellen, ein Euro, den man in einen Panzer investiert, der bleibt ein Euro. Und wenn der Panzer nicht kaputt geht, dann ist das immer so. Während ein Euro, den man vielleicht in ein Bildungssystem investieren würde, daraus können mal schnell 2-3 Euro werden, wenn entsprechend ausgebildete Menschen dann etwas Neues schaffen und für mehr Wissen und mehr, ja, am Ende auch mehr Umsatz sorgen.
Sicherheitspolitik wird Wirtschaftspolitik. Du sagst, das belastet Deutschland. Wir versuchen es mühsam ins Positive zu drehen. Am Ende dieses Prozesses könnte Deutschland ein zwar ärmeres, aber sicheres Land sein. Stimmt die Gleichung?
Ja, die stimmt. Ich würde sicher vielleicht durch dieses Modewort, was es im Moment gibt, Resilienz ersetzen, also Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen, und zwar eben auch Krisen, die Kriege sein können, resilient zu verhalten und aufzustellen. Das ist etwas, was das Ziel ist. Dahin muss man und dahin will man inzwischen auch. Und ja, ein Land, was das schafft, das ist natürlich auch am Ende sicherer und kann auf sich allein gestellt besser überleben und besser klarkommen, als das vorher der Fall ist in einer global vernetzten Wirtschaft.
Wenn aus Küchenbaufirmen oder Reinigungsgeräteherstellern plötzlich verlängerte Arme der Rüstungswirtschaft werden, Sie hörten ein Gespräch mit dem Wirtschaftsjournalisten und Konterfunk-Redakteur Oliver Stock. Herzlichen Dank.
Ja, gerne, Stefan.